Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live-Talk von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung. Wie steht's denn mit eurem Verhältnis zum Thema Statistik? Alles easy da bei euch schon? Oder schlagt ihr euch manchmal darum, habt ihr eure Probleme damit? Dann seid ihr heute Abend hier richtig, könnt eure Fragen rund um das Thema Statistik loswerden. Erfahrt beim Angebot Easy Statistik, über das ihr Beratung und Unterstützung bekommt bei statistischen Auswertungen, aber auch ganz allgemein Tipps, wie ihr euch das Leben mit der Statistik etwas leichter machen könnt. Dazu begrüßt bitte jetzt meinen heutigen Gesprächspartner, das ist Dr. Kai Stanko von Easy Statistik. Hallo Kai, herzlich willkommen.
Hi Markus, vielen lieben Dank für die nette Einleitung und danke für die Möglichkeit, heute mit dir das Interview führen zu können. Das freut mich auf jeden Fall sehr, hier das wahrnehmen zu können, mich selber vorzustellen, mein Geschäft oder Geschäfte vorzustellen und letztendlich natürlich auch den Viewern alle Fragen zu beantworten, pure Transparenz hier zu zeigen und vielleicht auch so weit Fragen zu beantworten, die ich sonst in anderen Formaten vielleicht nicht direkt beantworten würde.
Ja, vielen Dank, Kai. Schön, dass du da bist und das klingt ja schon gut. Und ja, nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt heute Abend, dann nutzt die gerne im Chat, um gleich live Antworten zu bekommen. Kai, dann starten wir doch mal mit einer Vorstellung so deiner Projekte, deines Werdegangs und so ein bisschen überhaupt was um drumherum persönlich.
Ja, sehr gerne. Das starte ich am besten mal chronologisch. Ich selbst habe Mathematik studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master, und zwar reine Mathematik. Da ist Statistik natürlich in irgendeiner Form auch ein Thema, aber tatsächlich in meinem Werdegang ursprünglich gar nicht so eingeplant gewesen. Ich habe Mathe studiert aus dem Grund, dass das in der Schule immer gut gelaufen ist und ich es nicht besser wusste, was ich machen soll und sehr blauäugig an die Sache herangegangen bin und gesagt habe, na, wenn Mathe in der Schule ganz gut lief, dann wird das da sicherlich im Studium genauso sein. Und dem ist nicht so. Es war deutlich schwieriger als gedacht. Aber letztendlich war da Aufgeben keine Option. Ich hatte da ein sehr gutes Lernumfeld, die Jungs und Mädels, die sich mit mir da durchgequält haben. Und letztendlich hat es glücklicherweise gut funktioniert und ist eine bisherige ganz nette Karriere draus geworden. Mathestudium im Allgemeinen gestartet. Ich habe mich dann im dritten Semester spezialisiert. Das macht man im Mathe-Grundstudium auf jeden Fall, weil es eben so ein Studium ist, was in jede Richtung theoretisch gehen kann. Ich habe mich da entschieden, in die Richtung Finance zu gehen. Ich habe in Frankfurt studiert. Da war Finance eben das Naheliegendste, was man machen konnte, weil es natürlich eine Bankenstadt ist und der Finanzsektor sehr groß ist. Und habe in dem Zug im Bachelor auch eine Werkstudentenstelle in der Aktienverwaltung angefangen. Ging dann quasi Hand in Hand. Mathestudium als Grundlage, Finance als Anwendungsgebiet und in der Werkstudentenstelle das Programmieren schon recht früh sehr intensiv, also mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Das Ganze hat im Master, ist dann so weitergelaufen. Ich habe mich im Master und auch Ende des Bachelors in Richtung Numerik spezialisiert, was grundsätzlich auch erstmal nicht viel mit Statistik zu tun hat, sondern eher so in die Richtung Ingenieursmathematik geht. Also in erster Linie erstmal deutlich komplexer als Statistik und angewandte Statistik. Habe da meine Abschlussarbeiten geschrieben, sowohl die Bachelor- als auch die Masterarbeit. Natürlich mit einem Finance-angewandten Thema. Da ging es um Optionspreise und verschiedene Algorithmen, mit denen man die Berechnung und Bewertung damit ausrechnen kann. Und habe mir somit quasi eigentlich im Mathestudium die ganze Zeit Kompetenzen aufgebaut, was das Programmieren angeht, was Problemlösen angeht und war von Statistik eigentlich noch relativ weit weg. In der Aktienverwaltung ging es natürlich von Tag 1 in irgendeiner Form nur um Statistik. Da werden Daten ausgewertet, es gibt verschiedene Datenquellen, teilweise hochfrequent, teilweise nur Monatsdaten und die sollen in irgendeiner Form genutzt werden, um da einen Wert draus zu schaffen, Aktienpreise vorhersagen, Modelle aufzustellen, Regressionsmodelle oder andere komplexere Sachen mit künstlicher Intelligenz, die dann letztendlich den Investoren, den Endkunden in irgendeiner Form im Portfolio einen Mehrwert generieren. Da war ich im Research-Team, also sage ich mal die Schnittstelle zwischen Forschung und Anwendung sozusagen und bin da dann auch letztendlich geblieben. Ich habe nämlich gegen Ende des Masters von dieser Aktienverwaltung das Angebot bekommen, meine Doktorarbeit über die zu schreiben. Das habe ich natürlich sehr, sehr gerne wahrgenommen. War eine tolle Möglichkeit. Mathestudium war vorbei. In Mathe zu promovieren, ja, ich will nicht sagen, hätte ich mir nicht zugetraut, aber da hätte ich sicherlich deutlich weniger Spaß dran gehabt. Habe dann letztendlich ein quantitatives Thema bekommen, wo es auch um Programmieren ging, wo es viel um Statistik ging, wo es viel um Data Science ging, wo ich mich in künstliche Intelligenz ausgetobt habe, verschiedene Weiterbildungen gemacht habe, Kurse. Und in dem Kontext und auch in dem Kontext des Research Analysts in der Aktienverwaltung als Teilzeitkraft dann tatsächlich mir wirklich ein Wissen aufgebaut, was mich dann in die Selbstständigkeit im Endeffekt katapultiert hat. So bin ich jetzt mit Easy Statistik seit 3 Jahren selbstständig im B2C-Bereich, also Business to Consumer, wo wir, also ich und mein Team und ich, Privatkunden, ob das Studenten sind oder Akademiker, in statistischen Auswertungen berate und darüber hinaus tatsächlich auch noch eine zweite Firma gegründet im B2B, wo wir das ganze Data Science und AI, Künstliche Intelligenz, auch in der Unternehmensberatung quasi anwenden und da im Querschnitt der Branchen unterstützen. So bin ich heute hier. Ich habe vor circa einem Jahr habe ich einen Gastbeitrag im Fernstudium infos.de von Markus gehabt und er hat mich netterweise gefragt, ob ich Lust hätte, auch ein Interview zu führen. Das habe ich selbstverständlich. Ich denke, ich kann da einige Insights geben und das ist jetzt mein Werdegang bis zum heutigen Tag.
Ja, vielen Dank, Kai. Genau, den Gastbeitrag habe ich auch verlinkt. Das war ja schon mal so ein Überblick über das, was du machst. Und ich glaube, heute können wir einfach nochmal das Ganze noch mehr mit Leben füllen, was so dahinter steckt und wie das dann auch so abläuft. Und ja, dass du Mathematik studiert hast, das wusste ich noch gar nicht. Da auch Respekt. Ich habe Informatik studiert und fand Mathe, gerade so die theoretischen Anteile davon, eher den anstrengenden Teil des Studiums, den ich jetzt nicht hätte noch mehr oder sogar als Kern dann haben wollen. Also wenn du irgendwann mal keine Lust auf Statistik hast, dann könntest du easy Mathematik dann auch noch als zusätzliches Standbein dann aufbauen.
Ja, easy mehr oder weniger. Ich müsste mich in viele Konzepte wieder reinarbeiten, aber das ist nicht ganz weg.
Okay, ja. Also würdest du schon sagen, Statistik, das ist mehr so, dass für dich so fließt und für dich jetzt kein, ich sag mal, Kraftakt oder sowas ist, wo du, was dir Sorgen bereitet, so wie vielen anderen, gerade wenn es am Anfang Statistik geht, gerade so vom Psychologiestudierenden, höre ich das zum Beispiel ziemlich häufig, dass die sich da am Anfang recht schwer mit tun. Einige, manche auch nicht.
Ja, es ist grundsätzlich, kommt es darauf an, aus welcher Richtung man das betrachtet. Sagt mal, die Grundlagenforschung in Statistik oder der mathematische Teil der Statistik, das Herleiten von verschiedenen Beweisen oder letztendlich die Entwicklung von neuen Algorithmen, die in irgendeiner Form funktionieren müssen. Das ist auch irgendwie schon sehr hartes Brot. Aber womit wir uns im Tagesgeschäft beschäftigen, sowohl mit Easy Statistik als auch mit Anovate, als auch letztendlich, wo wir unterstützen, das ist natürlich dann die Anwendung von dem Ganzen. Wir gehen nicht her und sagen, betreiben Grundlagenforschung und versuchen jetzt Deep Learning-Netze irgendwie zu optimieren, dass die von der Komplexität besser sind und schneller mit kleineren Datenmengen fertig werden oder sowas. In so eine Richtung wäre ich tatsächlich in meinen Abschlussarbeiten auch gegangen, in irgendeiner Form an der Oberfläche gekratzt. Aber das sind dann Themen, da wird sich, sage ich mal, am Fraunhofer-Institut zum Beispiel beschäftigt, wo es dann wirklich um Grundlagenforschung geht. Was wir machen, wir gehen in die Anwendung. Heißt, es gibt ein sehr, sehr großes, und ich verstehe Statistik wie auch Mathematik zu großen Teilen als Werkzeugkasten. Und wir sind die Handwerker, die wissen, wie man diesen Werkzeugkasten bedient, die jedes Tool in diesem Kasten verstehen, wissen, wann man tendenziell welches Tool bei welcher Arbeit braucht und das auch gut vermitteln können. Aber bisher haben wir noch kein neues Werkzeug erfunden. Ich glaube, das wird auch, dazu wird es vielleicht nicht mehr kommen. Aber tatsächlich, du hattest zu Beginn gefragt nach aktuellen Projekten oder Anwendungsgebieten, was wir machen. Und da passiert tatsächlich über das reine Beratungsgeschäft hinaus aktuell recht viel. Und das wäre wahrscheinlich auch der erste Punkt, der in irgendeiner Form spannend ist, weil diese Informationen noch in irgendeiner Form confidential sind, aber ich möchte da gerne ein paar Sachen anteasern. Es sind nämlich 3 Projekte, die wir aktuell haben, die mehr oder weniger schon in trockenen Tüchern sind, aber wo wir teilweise mit einem ganzen Team, teilweise mit Teilteams dran sind. Und das ist zum einen, dass wir gerade ein KI-basiertes Modell oder Investment-Tool bauen, was sowohl für Aktien als auch für Kryptowährungen funktionieren soll. Und das Ganze ist passiert dadurch, dass ich, das ist mein Background mehr oder weniger. Also ich habe in meiner Doktorarbeit habe ich mich 4 Jahre lang nur mit Zeitreihenmodellierung beschäftigt und auch davor in der Aktienverwaltung eigentlich immer nur Zeitreihenmodellierung, Machine Learning, Data Science mit wie kann man was vorhersagen. Das funktioniert grundsätzlich nur, wenn in Datenstruktur ist. Und wenn aber in Datenstruktur ist, und das ist in der Finance in der Regel der Fall, dann kann man Vorhersagen treffen, die besser sind als zum Beispiel, man sagt, es bleibt einfach, wie es ist. Das ist in vielen Anwendungsfällen auch tatsächlich eine Schätzung, die gar nicht schlecht ist. Aber wenn man solche schwer komplexen Algorithmen und, sage ich mal, die schwere Maschinerie weiß zu benutzen, dann kann man tatsächlich noch deutlich bessere Vorhersagen treffen. Und da sind wir gerade dran, ein Investment-Tool zu bauen, was wir sowohl in Privatpersonen an die Hand geben wollen für kleines Geld, dass sie quasi, wenn sie wollen, in Aktien und Krypto investieren können und tendenziell den Markt schlagen wollen und nicht einfach nur einen Index kaufen, einen ETF, was eine super, super Strategie ist, was ich persönlich auch mit meinem meisten Geld mache, was ich jetzt nicht brauche für die Firmen, aber so als bisschen Risikokapital da eine sehr spannende Alternative ist und natürlich auch in irgendeiner Form an Institutionen auch verkaufen wollen, die das dann mit ihren Systemen und Algorithmen mischen können. Das ist ein Projekt, da bin ich maßgeblich alleine dran beteiligt tatsächlich, aber nicht ganz alleine. Ein Projekt, wo das ganze Team mehr oder weniger beschäftigt ist, ist eine automatisierte Preiskalkulation aus der Baubranche. Das ist auch eine Herzensangelegenheit von mir. Ich habe Mathematik studiert und beschäftige mich jetzt die meiste Zeit mit Data Science und Statistik. Mein Papa ist Trockenbauer und hat die meiste Zeit auf dem Bau gearbeitet und ich kenne die Kopfschmerzen, die sowohl die Baubranche selber hat, als auch vielleicht Bausparkassen oder dann Banken, die Projekte planen. Es ist nicht einfach und nicht trivial, aus einem Leistungsverzeichnis eine Preiskalkulation zu machen. Und das aus verschiedenen Gründen nicht. Es gibt viele Posten, die kombiniert werden müssen. Was kostet der Rohbauer? Was kostet die Trockenbauplatte? Etc. Und die Preise sind natürlich auch volatil. Und erst recht, wenn man große Projekte hat, dann wird es tendenziell unklar. Kriegt man das Material überhaupt? Wir hatten vor ein, zwei Jahren hatten wir tatsächlich auch eine Materialkrise in Europa, wenn nicht sogar global. Und ein Tool zu bauen, was KI-gestützt, das quasi völlig automatisiert mit API-Schnittstellen ins Internet zu den großen Baustoff- und Materialherstellern und noch verknüpft mit Vorhersagemodellierung, was meine Spezialisierung ist, soll ein Tool entwickeln, was quasi auf Knopfdruck PDFs ausliest und dann ausgibt, was kostet es heute, was würde es tendenziell kosten, wenn man es in einer Woche macht, in einem Monat, in einem halben Jahr, in einem Jahr und das noch kombiniert mit Förderbankenprogrammen, weil gerade aktuell besonders so in Richtung grüne Renovierungsarbeiten viele Förderbanken Geld mit dazugeben. Wenn das auf Knopfdruck passiert, das sind, ich weiß nicht, wie viele tausende Arbeitsstunden da tatsächlich eingespart werden können, wenn dieses Tool letztendlich mal ausgereift ist und funktioniert. Das ist definitiv eine Herzensangelegenheit, die jetzt kurzfristig kein Geld gibt, aber denke ich mal auf jeden Fall sich lohnt, weiter zu verfolgen und da sind wir sehr, sehr fleißig dran. Das letzte größere Projekt, was ich hier anteasern will, wir versuchen für die Versicherungsbranche, versuchen wir ein Tool, ein KI-basiertes Tool zu bauen, was, da will ich nicht zu viel sagen, aber das wird sicherlich über meinen LinkedIn-Kanal in den nächsten Wochen oder Monaten noch weiter angeteasert, was Marketing effizienter macht. Versicherer oder Versicherungsagenturen haben Kundenstammdaten und da quasi ganz im Sinne des Kunden die Daten zu verwerten und den Kunden, sage ich mal, noch bessere Versicherungsmöglichkeiten zu bieten, ganz nach deren Bedarf. Da haben wir uns auch im größeren Team was überlegt, was tendenziell einen sehr, sehr großen Impact haben kann, über das reine Beratungsgeschäft hinausgeht, weil das dann doch irgendwie auf Dauer vielleicht zu langweilig wäre, wenn man immer nur das macht, was man schon gut kann. Macht zwar super Spaß, das anderen zu vermitteln, das ist auch eine gute Sache, aber solche Projekte sind es dann doch der Punkt, der quasi die Arbeit so längerfristig wirklich zu einer Erfüllung machen tatsächlich.
Ja, spannend. Vielen Dank für diesen Ausblick. Das heißt, es geht immer um Zahlen irgendwo bei den verschiedenen Projekten, aber auch stets irgendwo dahin, nicht nur die Zahlen für sich zu betrachten, sondern in die Praxis reinzubringen, Nutzen zu schaffen, sei es halt eine höhere Rendite vielleicht bei der Aktieninvestition, bessere Möglichkeiten, das Ganze zu kalkulieren in der Bauwirtschaft oder halt auch Versicherungskunden besser optimal und auch individueller dann durch den KI-Einsatz beraten zu können.
Ja, sehr, sehr holistisch. Also KI ist echt sehr, 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 kann man im sehr breiten Spektrum anwenden. Und letztendlich ist es datenbasiert. Es gibt Algorithmen, da braucht man keine super krasse Datengrundlage, aber für die allermeisten schon. Und je besser die Daten sind, je mehr Daten da sind, je mehr qualitativ hochwertige Daten da sind, desto tollere Projekte kann man bauen, quasi einen Mehrwert aus diesen Daten rausziehen. Ob das dann Geld sparen ist, Umsatz generieren oder Zeit sparen ist, die Arbeitsqualität erhöhen, seine Mitarbeiter entlasten. Das sind alles Sachen, die funktionieren heute schon sehr, sehr gut. Und ich wünschte, dass gerade der deutsche Mittelstand da schon sensibilisierter drauf wäre, weil da das Potenzial noch gigantisch ist.
Ja. Ja, kommen wir zum Thema KI gerne nachher auch nochmal zurück. Jetzt mal zu dem Produkt, was heute auch im Mittelpunkt steht, Easy Statistik. An wen richtet ihr euch mit diesem Dienstleistungsangebot? Und klar, Studierende sind ein Teil der Zielgruppe, sonst wärst du heute nicht hier. Kannst du da so ein bisschen statistische Infos uns geben, aus welchen Studiengängen die meisten Studierenden kommen, die das in Anspruch nehmen? Ich habe gelesen, im Laufe der Zeit jetzt, nach 3 Jahren macht ihr das Ganze, sind ja doch auch schon eine ganze Menge an Kunden zusammengekommen bei euch.
Ja, das stimmt. Und das richtet sich grundsätzlich an alle Studiengänge. Statistik ist im weitesten Sinne tatsächlich als Anwendung zu verstehen. Und so gut wie in jeder Wissenschaft werden teilweise Daten gesammelt, die dann auch in irgendeiner Form verwertet werden sollen und dann letztendlich mit einer Stichprobe ein Rückschluss auf die Grundgesamtheit getroffen werden soll oder kann. Ob das jetzt letztendlich was ist aus der BWL, also ist, glaube ich, ganz gang und gäbe, gleich im ersten Semester hat man einen riesen Block Mathematik und Statistik. Oder dann, wie du vorhin schon angeteasert hast, Medizin und Psychologie, wo es auch ein riesen Thema oder Teilgebiet ist. Nicht jeder Mediziner muss sich mit Statistik auseinandersetzen, auch nicht jeder Psychologe. Aber gerade in diesen Studiengängen, wo es von außen vielleicht nicht in erster Linie danach schreit, dass der mathematiklastig ist, sind es doch sehr, sehr viele Forschungsarbeiten, auch aus diesen beiden Bereichen, wo Statistik eine Riesenrolle spielt. Und auch gerade in diesen Studiengängen ist es leider so, dass in der Lehre das Ganze etwas zu kurz kommt. Ist vielleicht mal ein Wochenendkurs Statistik mit eingeplant oder mal so eine halbe Vorlesung, wo ein paar empirische Methoden vorgestellt werden. Aber gerade diesen Studiengängen, wo es dann doch in aller Regel in der Abschlussarbeit oder auch später in der Promotion oder in anderen Forschungsvorhaben darum wirklich geht, dann Statistik zu nutzen, um Daten statistisch auszuwerten, Modelle zu bauen, um Forschungsfragen zu beantworten, Forschungslücken zu schließen, fehlt dann letztendlich doch oft die Expertise. Da kommen dann wir ins Spiel. Da könnte es auch über Medizin und Psychologie natürlich hinaus sein, ob es in der Landwirtschaft ist, im Maschinenbau. Also mir fällt tatsächlich fast nichts ein, wo wir noch nicht ein Projekt von hatten. Es gibt natürlich Artefakte wie zum Beispiel Humanwissenschaften oder Literaturwissenschaften, wo es dann echt selten ist. Aber selbst da gibt es auch datengetriebene Projekte, wo dann Statistik wirklich nur Mittel zum Zweck ist. Und das ist der springende Punkt. Das soll unsere Arbeit dann sein. Wir wollen keine Forschungsleistung von einem Studenten oder Akademiker oder Lehrstuhl etc. ersetzen, sondern wir wollen unterstützen, dass mit diesen Tools richtig umgegangen werden kann, sodass der eigentliche Zweck der Forschungsleistung erfüllt werden kann. Nämlich Literatur aufarbeiten, eine Forschungsfrage finden, diese Forschungsfrage als Nische ausfindig machen, in den Kontext der Literatur einbetten. Dann kommt die Statistik. Das ist eine Wissenschaft für sich erstmal, aber letztendlich in diesem Bereich nur Mittel zum Zweck. Nichtsdestotrotz muss es richtig gemacht werden, sonst gibt es Fehler und es werden falsche Schlüsse gezogen. Und das ist für die Wissenschaft leider in vielen Bereichen aktuell noch gang und gäbe. Aber glücklicherweise nicht der O-Ton, dass Fehler gemacht werden, aber es passiert, weil eben nicht jeder Experte für Statistik ist, der publiziert, weil seine Stärken sicherlich woanders sind. Und dann letztendlich diese empirischen Ergebnisse wieder in den Kontext der Literatur einordnen, was dann in solchen Anwendungsgebieten dann der Kern der Forschung ist. Und Statistik muss man dafür auch eben beherrschen und können, sonst funktioniert es nicht. Aber das ist nicht die Kernkompetenz von den allermeisten. Und deswegen ist es dann ein sehr, sehr gern gesehenes Mittel, quasi auf eine Statistikberatung mit uns zurückzugreifen.
Ja, das heißt, so der Zeitpunkt, wenn ihr mit dazukommt, das ist jetzt weniger so, wenn es erstmal um die Einführung in die Statistik, um die Grundlagen, sondern dann, wenn vielleicht schon ein konkretes Projekt da ist, eine Abschlussarbeit oder eine andere Arbeit innerhalb des Studiums und da irgendwo die Studierenden an ihre Grenzen kommen und merken, oh, ich glaube, ich benötige hier zusätzlichen Support.
Exakt, also es ist definitiv viel weniger eine Art Dauernachhilfe oder Dauerbetreuung von Vorlesung 1 bis zum Ende. Aber doch auch sehr gerne, wenn jemand zeitig zu mir kommt und ein unverbindliches Erstgespräch haben möchte und sagt, hey Kai, ich finde quantitative Sachen spannend. Ich würde mich damit gern beschäftigen. Welche Vorlesung muss ich mir denn angucken? Wo muss ich meine Stärken ausloten und orientieren, dass ich tatsächlich da Fuß fassen kann? Da gebe ich natürlich auch gerne Hilfestellung, aber dann letztendlich sind wir dann meistens dann gefragt, wenn es schon brennt, wenn es schon zu spät ist, wenn jemand ein Forschungsdesign hat, die Daten schon erhoben hat und dann merkt, ah Mist, ich dachte, ich hätte das alles verstanden, aber jetzt, wo ich es programmieren soll, wo ich es letztendlich anwenden soll, ist doch nicht so ganz klar, wie jetzt, weiß ich nicht, ein T-Test funktioniert oder wann, was für Voraussetzungen muss ich prüfen und warum überhaupt und was ist, wenn ich es nicht tue und was gibt es noch alles für Methoden, habe ich überhaupt die richtige Methode benutzt, was für Daten gibt es und da ist eben die Kunst, dass wir in allerkürzester Zeit, sowohl auf der Zeitachse gesehen, als auch dann wirklich in Stunden gesehen, die bestmögliche und qualitativ hochwertigste Beratung geben, dass eben so ein Forschungsvorhaben auch noch in allerkürzester Zeit durchgezogen werden kann. Ist aber natürlich auch schön, wenn jemand schon rechtzeitig kommt und, sage ich mal, nur so, ja, die Bande aufgezeigt bekommen muss, in welche Richtung es gehen muss. Das machen wir natürlich auch gern.
Okay, also beides einmal so dabei helfen, die Kohlen wieder aus dem Feuer zu holen, wenn es schon ein bisschen angebrannt ist. Andererseits aber auch gleich am Anfang so die Weichen zu legen, vielleicht auch zu unterstützen, wenn es erstmal darum geht, in welche Richtung kann denn mein Forschungsprojekt auch laufen.
Auf jeden Fall, beides.
Mhm. Hast du vielleicht mal ein konkretes Beispiel, wie das so abläuft, sowohl von der Problemstellung her, aber auch so vom praktischen her, vom Umfang her, das, was ihr leisten könnt und was da auch in diesen Paketen, die man ja zum Teil bei euch auf der Website auch sehen kann, was da mit drin ist und wie sich das Ganze dann auch abrechnet letztlich?
Ja, also grundsätzlich ist es glücklich, für uns glücklicherweise so, dass an sich eine statistische Auswertung in so einem akademischen Projekt immer einem roten Faden abläuft. Das heißt, es gibt immer gewisse Schritte, die sind immer notwendig und dann gibt es natürlich auch gewisse Punkte, die sind dann immer höchst individuell und für jede Arbeit gleich. Aber, und das ist das Schöne, dass ich mir damit auch ein Team aufbauen konnte, ist, dass es ein Wissen ist, was man sich aneignen kann und wo ein riesiger Wissenstransfer stattfinden kann. Das heißt, wenn jemand jetzt, wie ich zum Beispiel, eher aus der finanzmathematischen Schiene kommt, gut mit Daten umgehen kann, gut programmieren kann, dann wird er, auch wenn es viele nicht glauben wollen, tatsächlich auch in der Medizin, in der Forschung oder in den statistischen Auswertungen davon auch gut funktionieren. Und wie so eine Auswertung oder generell eine akademische Arbeit in dem Kontext aus Statistiksicht aussieht, ist in irgendeiner Form erstmal ein Datensatz beschaffen. Das könnte eine Umfrage sein. Das ist auch tatsächlich gerade in den Sozialwissenschaften ein beliebtes Thema. In der Medizin eher weniger. In der Medizin geht es eher um Patientendaten. In der Psychologie sowohl als auch. Da werden gerne Umfragen getan oder auch Experimente durchgeführt, wo Personen verblindet werden im buchstäblichen Sinne und dann nicht wissen, was für eine Aufgabe sie bewältigen. Und dann haben wir eine Gruppe, das ist die Kontrollgruppe, und die andere die Interventionsgruppe, wo man dann was ändert und auch schaut, hat das einen Effekt tatsächlich auf einen gewissen Test, der dann gemacht wird oder sowas. Man braucht einen Datensatz, das ist schon mal die Grundlage. Und wenn man diesen Datensatz hat, dann muss der irgendwie vorbereitet und aufbereitet werden. Das könnte ganz trivial sein, dass man den in irgendeiner Form in einem Excel oder in einem CSV erstmal sauber macht und nur die Spalten oder Daten behält oder benutzt, die man letztendlich braucht. Könnte aber auch viel komplexer sein, wenn man ein Forschungsvorhaben hat, wo man vielleicht Geschäftskennzahlen aus dem Internet ziehen muss, dann sind die im falschen Format, muss man die technisch aufbereiten. Also das ist ein von bis, das könnte sehr, sehr komplex sein und in der Geschäftswelt ist es tatsächlich so, dass das meistens die meiste Zeit in Anspruch nimmt, weil Datenerhebung da ein sehr komplexes Feld ist. Im akademischen Bereich ist es glücklicherweise meistens einfacher. Wenn die Daten einmal vorliegen, wenn die bereinigt sind, dann geht es so, ich nenne es immer statistischer Dreiklang, deskriptive Statistik vom Lateinischen, ich glaube es ist deskribere, beschreiben. Da soll der Datensatz erstmal beschrieben werden, wie sind die Skalen verteilt, wie sind die Häufigkeiten da drin, sind die Skalen schief, sind sie normal verteilt, gibt es Ausreißer in den Daten, dass man da seinen Datensatz erstmal grundsätzlich gut versteht. Und das kann irgendwas sein. Egal welches Anwendungsgebiet, egal was für Daten, im ersten Schritt muss man sie richtig verstehen. Im zweiten Schritt, das wäre die sogenannte explorative Statistik, und vielleicht widersprechen mir einige und sagen, deskriptiv, explorativ ist in irgendeiner Form das Gleiche. Ich unterscheide das grundsätzlich so, dass die explorative Statistik darüber hinausgeht, weil sie sich die Skalen nicht nur einzeln anschaut, sondern auch schon die Skalen untereinander, miteinander in Verbindung setzt. Ob das jetzt bivarial, also zwei Skalen miteinander ist oder auch schon multivariat, ob das Zusammenhänge sich anschauen ist, ob das XY-Streudiagramme sich anschauen ist. Das könnte, da ist auf der Fantasie erstmal keine Grenzen gesetzt, was man sich da anschauen möchte, und hilft tatsächlich in vielen Szenarien, um dem dritten und Hauptbestandteil einer solchen Arbeit quasi in Vorleistung zu gehen, der sogenannten Inferenzstatistik. Das kommt auch aus dem Lateinischen, das ist die sogenannte schließende Statistik, wo dann genau der Knackpunkt passiert, was Statistik eigentlich ist, aus einer Stichprobe, die in Form dieses Datensatzes vorliegt, einen Rückschluss auf die Population zu treffen. Bedeutet, wir haben einen Datensatz, wir haben den verstanden, wir haben die Daten vorbereitet, dann wollen wir letztendlich eine Forschungsfrage beantworten. Das könnte sein, unterscheiden sich zwei Gruppen, hängen zwei Skalen miteinander zusammen, hat eine Skala Einfluss auf eine andere. Und das Ganze wollen wir natürlich beurteilen, ob das in der Realität auch so ist. Ist aber recht schwer, weil man könnte nicht gut jeden europäischen Bürger befragen oder jedes einzelne Szenario testen, das geht nicht. Deswegen bedient man sich einer Stichprobe, einem Datensatz, macht dann darauf Statistik, bekommt dann da eine Aussage darüber, ob ein Effekt in diesem Datensatz besteht, und kann dann mit statistischen, inferenzstatistischen Methoden herausfinden, ob dieser Effekt eher zufällig existiert, gibt es immer ein Risiko, es gibt immer ein Restrisiko in der Statistik, oder ob das tatsächlich ein systematischer Effekt ist, der tendenziell auch in Wirklichkeit, also in Realität gilt. Und das ist jetzt, sage ich mal, in Kürze wirklich zusammengefasst, was immer passiert. Und ob das dann in der Medizin ist, funktioniert eine Operation, ist diese Behandlung mit einer geringeren Sterblichkeitsrate behaftet, ist eine Intervention erfolgreich, hängen zwei Skalen miteinander zusammen. Was das dann auch für Implikationen für die Forschung hat oder für die Wirtschaft, das ist dann wieder eine ganz andere Frage. Mit der Statistik können solche Fragen beantwortet werden: Zusammenhänge, Unterschiede, Einflüsse, Abhängigkeiten. Und das wiederum ist auch wie bei der künstlichen Intelligenz dann sehr, sehr, sehr breit interpretierbar, je nachdem, was man für Daten hat und in welche Richtung man die mit denen jongliert.
Ja, vielen Dank. Das ist doch so der ganze Ablauf. Wo würdest du da einsteigen oder mit dazukommen, dann, wenn die Studierenden Unterstützung in Anspruch nehmen? Wie läuft das ab?
In aller Regel, wenn der Datensatz schon da ist. Ich gebe auch gerne Hilfestellung und sage, wie ein Umfragetool funktioniert, aus welcher Quelle man welche Daten bekommt. Ich selber habe mit Finanzdaten tatsächlich sehr viel Hantier gehabt in der Vergangenheit und kenne da natürlich auch einige Tricks und Quellen, wie man an gewisse Aktiendaten oder auch andere makroökonomische Informationen drankommt, die jetzt vielleicht nicht einfach googeln und runterladen sind. Das Stichwort eben APIs oder Webcrawler. Oder tatsächlich auch in Programmiertools dann Pakete, die darauf zugreifen, über solche APIs, wenn man es nicht selber programmieren möchte, was in der Regel recht technisch und gar nicht so einfach ist. Aber wenn ein Datensatz vorliegt, dann ist eigentlich der eigentliche Zeitpunkt, wo ich oder wir unterstützen können. Und dann konkret, wenn die Forschungsfrage sollte in irgendeiner Form auch da sein, mit einem Datensatz sich eine auszudenken, funktioniert auch, aber ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Und dann ganz konkret mit einem Datensatz und einer Forschungsfrage sagen, okay, das macht Sinn, das kann man erstmal überhaupt untersuchen. Und wie würde man das untersuchen? Eine Forschungsfrage ist erstmal ein recht allgemeines Konstrukt. Von dieser Forschungsfrage würde man Hypothesen ableiten, die man tatsächlich schon sehr wissenschaftlich penibel und rigoros formulieren muss, weil die letztendlich die Methodik, die dafür benutzt werden muss, um die Hypothesen zu beantworten, schon mit reingepackt wird. Und dann würden wir da auch bei unterstützen, diese Hypothesen zu erstellen. Und dann ist quasi so, dass das Herz der Arbeit steht. Wir haben Daten, wir wissen, was wir wie testen wollen. Und dann müsste es dann programmiert werden. Um Programmierung kommt man nicht mehr drum herum. Man könnte das in Excel machen. Das ist meistens nicht so schöne Praktik. Und da gibt es viele verschiedene Programmiersprachen, wie SPSS, R, auch Python, MATLAB, Stata, RapidMiner. Wahrscheinlich gibt es noch viele weitere. Das sind jetzt die am üblichsten sind. Aber da ist der Ablauf eigentlich immer gleich.
Ja. Ist es dann so, dass die Studierenden auf euch zukommen? Bietet ihr dann erstmal ein Vorgespräch an, dass man mal schaut, wie komplex das Ganze ist, wie umfangreich das ist, und dann irgendein Kontingent bei euch gebucht wird und das läuft dann online? Oder das ist mir noch nicht so richtig klar, wie jetzt so diese praktische Unterstützung dann abläuft. Dann seid ihr dann ähnlich zusammen wie wir jetzt hier, vielleicht noch mit dem Whiteboard dabei, oder stellt ihr Ergebnisse zur Verfügung? Wie läuft das da ab, dieser Prozess bei euch jetzt, eure Unterstützung?
Grundsätzlich so geliefert wie gebucht. Natürlich soll es in erster Linie immer die Möglichkeit für ein unverbindliches Erstgespräch geben. Ich will niemandem was verkaufen, wo ich nicht selbst der Überzeugung bin, dass ich da auch weiß, wovon ich spreche und dass ich weiß, worum es geht. Das ist in irgendeiner Form unerlässlich, dass im Vorfeld Informationen fließen in beide Richtungen. Ich muss natürlich wissen, mit was für Daten habe ich es zu tun, was für Forschungsfragen sollen beantwortet werden. Der Kundin oder dem Kunden muss ich natürlich erklären, wie, in welcher Form ich helfen kann, in was für einer Form eine Leistungsübersicht aufgestellt werden kann, dass auch ganz klar ist, was passiert, wie es passiert. Das machen wir dann genauso wie wir jetzt beide tendenziell im Coaching, dass dann wirklich der eine seinen Bildschirm teilt, der andere sagt, was angeklickt werden muss oder ich meinen Bildschirm teile und demonstriere und zeige, wie ein Programm sogar installiert wird oder letztendlich dann verschiedene Statistiken damit durchgeführt werden. Es gibt vom blutigen Anfänger bis wirklich zum Profi, der an irgendeiner Stelle hängt, grundsätzlich alle, die da auf uns zukommen. Natürlich machen wir auch in jede Himmelsrichtung irgendwie Werbung, ob das Google ist, Facebook, Instagram, was gibt es noch alles für Portale? Auf Fiverr bin ich gelistet, auf eBay Kleinanzeigen, verschiedene Kooperationspartner, tatsächlich auch Affiliates, Kooperationspartner auch international, mit denen ich zusammenarbeite, wo sich dann natürlich im Einverständnis und Datenschutz des Kunden ausgetauscht wird. Vielleicht bin ich mal voll und habe leider keine Kapazität, vielleicht mal jemand anders. Also es ist tatsächlich ein recht großes Netzwerk, was da doch existiert. Und dem Kunden wird dann so geholfen, wie es eben bedarf. Gerade im medizinischen Bereich ist es oft so, dass sogar ein Statistiker im Uniklinikum sitzt, der Datensätze auf den Schreibtisch geschoben bekommt und dann heißt es, wert das mal aus, das und das ist die Forschungsfrage, mach mal. Das funktioniert auch super gut, bis dann irgendwie 20 Doktoranden gleichzeitig ihre Auswertung brauchen, weil sie alle aus dem gleichen Experimentenpool kommen und der Statistiker dann da sitzt und sagt, ja gut, dann meldet euch mal in einem halben Jahr wieder bei mir, dann bin ich mit allen durch. Da kommen wieder ins Spiel oder generell die Branche, in der ich mich da angesiedelt habe, dass wir solche Medizinprojekte tatsächlich auch einfach anfertigen erstmal und dann in irgendeiner kompakten Version dann liefern. Ob es dann nachträglich nochmal ein Coaching gibt, wo dann Ergebnisse besprochen werden, ist natürlich auch in der Regel sehr üblich, aber passiert auch manchmal, dass wirklich Projekte einfach an uns abgegeben werden, wo die Expertise da ist, aber die Zeit einfach nicht.
Ja, ich habe mal geschaut bei euch auf der Website, ihr bietet hier so verschiedene Pakete an. Ich kann mir vorstellen, für Studierende zum Beispiel diese akademische Beratungsstunde Basics zum Pauschalpreis. Wie ist das zu sehen? Was kann man so schaffen in einer Stunde? Oder ist es da schon nötig, dass gleich mehrere Stunden gebucht werden? Und läuft da genauso die Stoppuhr auf die Sekunde mit? Wie ist das auch einfach, um ja auch einigen dann die Möglichkeit zu geben, vorwärts ein bisschen zu kalkulieren, was denn an Kosten auf sie zukommen wird, um tatsächlich dann auch hinterher wieder selbstständig loslegen zu können?
Ja, das sollte in gewisser Form natürlich vorab geklärt werden. In einer Form, wie ist denn das Wissen von meinem Gegenüber? Kennt der sich schon aus? Kann der programmieren? Weiß sie, was sie machen muss, aber weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Modellierungsteil von dem Ganzen funktioniert? Dann bietet sich dann je nachdem an, wirklich nur eine Stunde zu buchen und da läuft die Stopp oder nicht. Also wenn es dann 10 Minuten länger dauert, dann ist das auch kein Drama. Aber wenn es jetzt wirklich ein gesamtes Forschungsprojekt ist, wo der Umfang erstmal nicht klar ist, dann soll da genauso wenig die Stoppuhr laufen und der Preis nicht unvorhersehbar sein. Und deswegen habe ich auf der Website diese Pakete dargestellt. Da würde ich mich drauf festnageln. Das sind grundsätzlich erstmal Ideen. Also wenn man eine Standard-Bachelorarbeit hat, wo man verstehen möchte, wie man mit seinem Datensatz umgeht, wie man ein Programmierprogramm benutzt, dann sind das Paketpreise, in die, sage ich mal, 75% von Bachelorarbeiten auch reinfallen. Dann sage ich, da möchte ich nicht nach Stunden abrechnen, dann sage ich, wir machen das zusammen, ich werde von A bis Z erklären, wie das Ganze funktioniert, sodass dann wirklich nichts offen gelassen wird und ob das dann im Endeffekt auf den Stundensatz runtergebrochen dem gleichen entspricht, spielt dann da von meiner Seite aus nicht mehr die Rolle, da möchte ich einfach eine Planungssicherheit auch mitgeben, dass eben nicht das Geld da in irgendeiner Form im Hinterkopf ist und dass man sich wirklich auf die Arbeit konzentrieren kann und dann mit einem Fixum, was man gemeinsam vorab besprochen hat, was dann angemessen ist, das Ganze auch erfolgreich über die Bühne bringen kann und das eben nach Möglichkeit in kürzester Zeit, dass man eben da keine Kopfschmerzen mehr hat.
Okay, also auch da ganz wichtig am Anfang, dass beide transparent sind, also insbesondere auch die Studierenden klar machen, was brauche ich denn, was passiert da, wo stehe ich schon, was ist schon da, ihr trefft dann eine Vereinbarung und dann ist das soweit geklärt und ihr könnt dann inhaltlich zusammenarbeiten.
Genau, ich will niemandem was verkaufen, was er nicht braucht. Auf der anderen Seite brauche ich aber auf jeden Fall genau die Transparenz auch von meinem Gegenüber, dass ich weiß, was für ein Angebot ich machen kann. Wenn es dann heißt, ja klar, kann ich programmieren und dann war es aber doch vielleicht mal nur ein halber Tag, den man im Workshop saß und am Handy gespielt hat, aber dann ist das natürlich nicht die richtige Grundlage, um so ein Projekt gemeinsam anzugehen.
Ja klar, da ist dann schon halt transparent auch wirklich dann klar zu machen, was ist jetzt darunter zu verstehen, wichtig oder halt das Ganze dann doch im Prozess anzupassen. Man merkt, das ist doch nicht das, was wir zunächst
gedacht haben. Ja, Flexibilität ist sehr wichtig, aber ich denke, im Laufe der Zeit kriege ich das auch ganz gut hin, da schon von Anfang an so Tacheles zu reden, dass man da auf einen Nenner kommt.
Ja. Ja, die andere Sache ist ja noch so die Grenze, wenn es um Unterstützung geht, gerade wenn es meinetwegen eine Bachelor-Thesis ist, wo ist so die Grenze dessen, wo ihr unterstützen könnt, was ihr auch übernehmen könnt im gewissen Rahmen, dorthin gehen, wo natürlich letztlich ja auch eine eigenständige Leistung der Studierenden noch sein soll und ja auch das Handhaben können von statistischem Handwerkszeug Teil der Abschlussleistung dann auch ist. Und wo ist dann eben auch der Punkt, wo sagen wir, sorry, das können wir natürlich machen, aber das ist nicht mehr das, was quasi legal wäre, um nicht den Abschluss, die Leistung zu gefährden.
Ja, bei dem Thema muss ich jetzt leider los. Nein. Also das ist natürlich ein Riesenthema und letztendlich in irgendeiner Form sicherlich in der Verantwortung dem, der eine Leistung bucht. Aber es gibt natürlich auch, was das angeht, natürlich in irgendeiner Form feste Regeln. Es gibt Lehrstühle, die sagen, es ist geduldet oder erlaubt, dass man solches Coaching in Anspruch nimmt, weil die Dozenten natürlich wissen, dass solches fundiertes statistisches Wissen in einer kleinen Teilvorlesung oder in einem Workshop nicht rübergebracht werden kann. Und die Dozenten natürlich auch selbst übergeordnetes Interesse haben, dass die Forschung, die in ihrem Namen publiziert wird oder stattfindet, auch in irgendeiner Form auf einem Fundament steht, wo was Richtiges bei rauskommt. Dann gibt es wiederum die, wie ich schon eben angesprochen hatte, die medizinischen Lehrstühle oder Fachkliniken, wo das Ganze wirklich noch viel pragmatischer angesehen wird. Da ist Statistik wirklich nur das Tool und es wird teilweise sogar empfohlen, den statistischen Teil abzugeben an einen Experten, dass dann sichergegangen wird, dass das aus einer Hand kommt, der das schon, weiß ich nicht, 500 Mal gemacht hat und genau weiß, wie jetzt eine Überlebensanalyse ablaufen muss oder eine Längsschnitt-, Querschnittsanalyse, was auch immer, und dann damit quasi mit den Daten weitergearbeitet werden kann und da dann quasi die akademische Arbeit mit verschriftlicht werden kann, weil gerade in den Bereichen ja, die Datenerhebung, die Experimente, die Forschungsfragen, Findung, dann der Teil sind, der den akademischen Mehrwert und die akademische Eigenleistung sein muss. Dann gibt es aber natürlich selbstredend auch Bereiche und da ist das reine Mathematikstudium oder eben Statistik gibt es auch als Studium so, wo Statistik nicht nur Anwendungsgebiet ist, sondern wo wirklich die Eigenleistung explizit das Programmieren von einem neuen Algorithmus oder von der Anpassung eines Algorithmus ist, wo dann sicherlich die Dozentin oder der Dozent nicht begeistert wäre, wenn das jemand anders macht. Und da kann ich aber auch ganz klar abgrenzen, das machen wir nicht. Zum einen, weil das auch eine ganz andere Kompetenz ist. Damit würde ich mich auseinandersetzen können, aber damit will ich mich gar nicht auseinandersetzen, weil ich weiß, dass das dann wieder eben nicht auf große Zustimmung trifft im großen Ganzen. Ich das auch jetzt nicht mache, um kurzfristig schnelles Geld zu verdienen, sondern wirklich was aufbauen möchte, was langfristig einen Impact hat und aktuell tatsächlich sogar auf dem Weg bin, mit Lehrstühlen zu sprechen, mit Lehrstühlen zu kooperieren, die eben das so sehen, dass Statistik ein Tool ist, ein Mittel zum Zweck, dass deren Forschung besser wird, im allerbesten Falle die Studenten sogar finanziell dabei unterstützen, unsere Leistung in Anspruch zu nehmen und von den Lehrstühlen sogar selbst vermittelt werden, solange die Kompetenz nicht in eigenem Umfang und Qualität im eigenen Haus ist. Da sind viele Kliniken so breit aufgestellt, da wird niemand an einen Dritten geschickt. Aber regelmäßig ist das nicht immer der Fall. Und das ist auch der einzige Grund, warum es uns als Sparte überhaupt gibt. Und ich bin nicht der Einzige, der es anbietet. Das sind tatsächlich sehr, sehr viele und es werden auch immer mehr.
Okay, und letztlich da dann auch Eigenverantwortung der Studierenden und zu schauen, ja, was ist so die Kernleistung, was habe ich auch vielleicht da in Ansprüchen unterschrieben, was ich selber leisten muss und wo ich Unterstützung dann auch mit dazu nehmen kann.
Selbstredend. Also man ist immer auf der sichersten Seite, wenn man es mit seinem Dozenten abspricht. Da kann ich nur sagen, das sind auch Menschen, ob man es glaubt oder nicht. Und die haben natürlich eine gewisse Vorstellung, was dann die Eigenleistung von der akademischen Arbeit ist. und können einem dann aber auch ganz genau abstecken, in welchem Spielraum man sich da bewegen darf und auch kann. Und das ist immer höchst individuell. Nachfragen kostet nichts und hat noch nie jemandem geschadet.
Okay. Ja, Thema KI war anfangs ja schon bei uns heute Thema. Möchte ich auch nochmal darauf zurückkommen. Hier auch in dem Fall, inwiefern kommt denn auch bei eurer Leistung KI mit zum Einsatz, dass die vielleicht auch damit gefüttert wird mit den Ergebnissen? Und was ist das, was ihr auch, du und dein Team, was ihr selbst tatsächlich dann auch macht und leistet, wenn es zum Beispiel um das Thema Programmierung oder auch Auswertung der Daten dann geht?
Ja, ich habe eben schon einen schlechten Scherz gemacht. Das wäre jetzt sehr einladend, wieder einen zu machen, aber den verkneife ich mir jetzt. Es ist tatsächlich so, dass Foundation Models, Large Language Models, sowas wie ChatGPT, sicherlich die allermeisten kennen, auch riesige Aufschreie in der Uni, besonders beim Verschriftlichen von Arbeiten gegeben hat. Aber es ist doch heute noch so, und ich habe tatsächlich gestern auch einen LinkedIn-Post dazu abgesetzt, dass diese Modelle noch nicht alles können. Natürlich könnte man mit so einem Modell A, Text generieren, was sicherlich auch als Stütze für E-Mails, Bewerbungsschreiben oder auch akademische Arbeiten in irgendeiner Form als Stütze wertvoll ist und genutzt werden kann. Da aber auch immer als Disclaimer das Prompting mit angegeben werden sollte und wirklich erklärt werden sollte, welche Teile wurden als Grundlage für was genutzt und was habe ich daraus gemacht. Das ist gang und gäbe, das ist leider nicht mehr wegzudenken. Da sind sicherlich einige Unis, die sich ärgern, dass es sowas überhaupt gibt, aber die Technologie ist jetzt da und man kriegt sie nicht mehr weg. Es gibt sogar eine Uni, ich habe es gelesen vor ein paar Tagen, die hat Bachelorarbeiten abgeschafft, weil die Kernkompetenz im Grundstudium nicht sein soll, wie man was verschriftlicht und sich eben auf die technischeren Sachen quasi konzentriert und sich damit dann gar nicht mehr ärgern muss. Was die Programmierung angeht, ist das Ganze noch deutlich klarer. Natürlich kann ChatGPT dir jetzt sagen, wie man mit einem Beispiel Datensatz eine Regression durchführt. Das ist aber auch kein großes Thema. Wenn du jetzt googelst, wie ich eine Regression mache, findest du auch 50 Seiten, wo die das als Beispiel zeigen, von denen du es auch copy-pasten musst, genauso wie bei ChatGPT. Und komplexere Sachen, wie jetzt die Entwicklung von künstlichen Intelligenzanwendungen, Pipelines oder schwierigeren Datentransformationen, Bereinigungen, wie auch immer, das kriegt ChatGPT und andere Large Language Models in der Regel noch nicht gut hin. Software Development ist eine Sache, die künstliche Intelligenz noch nicht gut kann, eben weil sie regelmäßig halluziniert, weil sie Sachen erfindet, weil sie Pakete nicht richtig anspricht und man einfach, wenn man so einen komplexen Output nimmt, einen größeren Debugging-Aufwand, also Fehler finden und bereinigen hat, als würde man selber programmieren oder eben aus zuverlässigen Internetquellen zusammensuchen. Vielmals ist Programmieren auch wirklich nur die richtigen Bausteine von der entsprechenden Seite sich suchen und das Ganze zum Laufen bringen, gerade im akademischen Sinne. Da muss ein Programm nicht performant sein, da ist die Laufzeit egal, Hauptsache es ist korrekt durchgeführt, die Voraussetzungen passen und der Code läuft. Und wir benutzen ChatGPT, wenn es hochkommt, mal dafür, ganz technische Fragen zu stellen. Zum Beispiel ist eine Skala nicht sauber, weil da irgendwelche Sonderzeichen drin sind. Da haben wir Eurozeichen und Prozentzeichen, die gehören da nicht rein. Der Computer erkennt das nicht als Prozent und sagt, das ist eine String-Skala, also ein Character, ein Wort und keine Zahl. Und so eine Bereinigung kann manchmal sehr komplex sein und bedarf Regular Expressions. Das ist technischer Code, wie man solche Skalen bereinigt, wie man Sonderzeichen erkennt, wie man Sonderzeichen findet, wie man sie rausnimmt. Händisch wäre das nicht zu bewerkstelligen in einer angemessenen Zeit. Und eine KI kann sowas tendenziell sehr gut. Und das Schöne ist, man kann sofort ausprobieren, ob es klappt. Wenn es nicht klappt, macht man noch einen Prompt. Und man weiß dann, dass es funktioniert hat oder nicht. Und da, dem bediene ich mich schon ab und zu mal. Da wiederum muss man aber auch sagen, dass wenn man Stack Overflow benutzt, und das ist das die gängige Website für solche Sachen, also wie bereinige ich Skala nach XY, da findet man mindestens genauso schnell eine Antwort, als wenn man den Prompt für ChatGPT schreibt und sich dann die Antwort ausgeben lässt und ausprobiert. Also da ist noch KI-technisch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und wenn ich KI in meinem Alltag nutze, dann ist das ganz klar für Creatives. Heißt, möchte ich eine Werbung formulieren, möchte ich irgendeine ansprechende Kopfzeile für irgendwas schreiben. Ich mache es tatsächlich in letzter Zeit regelmäßig, dass ich Kurzartikel verfasse und da ist immer ein Large Language Model die Grundausgangslage. Wenn ich das dann direkt so veröffentlichen würde, Das wäre traurig, das würde auch nicht schön klingen, da würde man merken, hey, der Stil ist irgendwie komisch, das ist dann die Grundlage, das passe ich dann an, das passe ich an meinen Stil an und dann kann ich, sage ich mal, in der Hälfte der Zeit einen 2-Seiten-Artikel veröffentlichen in irgendeiner Form auf der Website oder einen LinkedIn-Post. Da ist das super stark und kann super gut genutzt werden, aber zum Programmieren leider noch eigentlich gar nicht.
Okay, also da in der Statistik doch noch viel dann auch Handarbeit im Moment und manche Automatisierung, wie du es genannt hast, irgendwelche Regular Expressions dazu ersetzen, das ging ja auch in der Vor-KI-Zeit schon, das ist ja auch ja. Einfach eine Automatisierung, wo ich keine, nichts Neues, Zusätzliches brauche, was dann da eingesetzt wird.
Genau, und jetzt vor 50 Jahren war das vielleicht ein anderes Thema, da mussten irgendwelche dicken Benutzerhandbücher durchwälzt werden, wenn man Code gesucht hat, das war sicherlich anstrengend, aber seitdem es das Internet in der Form gibt, es gibt Webseiten, die haben jedes Problem, was man sich vorstellen kann, da hatten schon 10 andere vor einem und irgendeiner war so nett und hat es dokumentiert und da ist keine künstliche Intelligenz nötig, die im letzten Endes ja sowieso auch auf solche Webseiten zurückgreift und von denen gelernt hat und dann nur eine schlechtere Antwort geben kann, als die Rohform, von der sie gelernt hat. Also an der Stelle...
Ja, und da mit dem Risiko, dass da vielleicht doch irgendwas rauskommt, was sich zwar super anhört, aber leider dann doch nicht korrekt ist. Ne? Also das ist ja auch im Moment noch so der große Punkt, dass es zwar alles sich super anhört, aber eigentlich auch noch nicht dazu gedacht ist, jetzt wirklich Fakten zu liefern, sondern eher, wie du auch schon sagst, so diesen kreativen Bereich.
100% zu decken.
Wo glaubst du, wie es das hingehen? Weil jetzt so, wenn ich an deine anderen Projekte zurückdenke, die du anfangs vorgestellt hast, da geht es ja schon auch darum, über KI dann tatsächlich auch viele Prozesse zu automatisieren, wenn es für vielleicht darum geht, ein Aktienportfolio zusammenzusetzen, damit sogar den Markt zu schlagen oder in allen anderen Bereichen da tätig zu sein, wo man auch denken kann, ja, wenn diese Probleme in den Griff bekommen werden, die es im Moment noch so gibt, mit etwas anderen Modellen und Lösungen da hinten, um dann halt auch tatsächlich mathematisch, statistisch korrekt damit umgehen zu können, wird es dann tatsächlich so sein, dass dieser ganze Bereich auch deutlich mehr automatisiert über eine KI laufen wird in einigen Jahren?
Sicherlich deutlich mehr automatisiert. Unser Credo ist auf jeden Fall weit entfernt davon, dass sich die Masse Angst um ihren Job machen muss. A, ist in Deutschland sowieso ein Kündigungsschutz. Wer jetzt auf einer Position sitzt in einem Konzern, selbst wenn der Job in ein paar Jahren vollständig von der KI ersetzt werden könnte, dann würde es da trotzdem den Bedarf geben, den Output davon in irgendeiner Form auf Qualität zu prüfen oder jemanden, der die KI dann doch noch in irgendeiner Form bedient oder wartet. Das sehe ich tatsächlich an der Stelle deutlich kritischer und weniger besorgniserregend. Aber selbstverständlich wird es viele Sachen geben, die die KI heute noch nicht gut teil- oder vollautomatisieren kann, wo immer mehr passieren wird. Ob das jetzt Verminderung von Arbeitsaufwand ist in gewissen Bereichen oder auch die Entwicklung von neuen Produkten, da wird sehr, sehr viel passieren, was den Arbeitsmarkt in jedem Fall transformieren wird. Aber solche Transformation hat es auch in irgendeiner Form schon immer gegeben. Und da, wo was wegfällt, entsteht was Neues. Und es gibt tatsächlich auch einfach sehr viele Arbeiten, die man nicht gerne macht. Was die KI heute schon sehr gut kann, ist offensichtlich nicht programmieren, aber Creatives erstellen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch extrem gut Muster und Trends erkennen. Nicht viel besser als der Mensch, aber viel, viel schneller und viel größere Datenmengen und auch viel besser zusammenfassen. So ein Use Case, mit dem wir uns beschäftigt haben, aus einer Compliance-Abteilung. Es gibt gesetzliche oder rechtliche Vorschriften, die müssen eingehalten werden und dann kommt da ein PDF-Dokument um die Ecke, das will gelesen werden und auf diese Richtlinien geprüft werden. Das Dokument hat 1000 Seiten und auf jeder Seite könnte ein Richtlinienverstoß stehen. Sag mir, Markus, wer kann das Ding besser auf Richtlinienverstöße checken, die KI oder der Sachbearbeiter? Und glaubst du, der Sachbearbeiter hat Lust darauf, das zu prüfen?
Die KI, denke ich, wird das vor allem besser, aber vor allen Dingen halt auch, wie ich finde, es wird es vor allem schneller machen können, wenn vielleicht nicht jedes einzelne Detail dann korrekt ist am Ende.
Da wird es sicherlich Punkte geben, die vielleicht durchrutschen, aber kein Mensch ist unfehlbar. Das ist bei Menschen genau das gleiche Problem. Ja. Und man kann die KI auch darauf trainieren, dass sie nicht zu 100% einen Fehler findet. Das wird sowieso nie der Fall sein. Aber man kann ihr schon sagen, markier mal alles orange, was verdächtig ist. Mhm. Markier mal alles rot, wo du dir sicher bist, dass es ein Problem ist. So, und dann, meinetwegen liest der Sacharbeiter dann doch diese 1000 Seiten. Aber das wird viel entspannter sein, weniger Kopfschmerzen machen, viel Zeit sparen und Arbeitsqualität verbessern, wenn er schon mal in irgendeiner Form so eine Vorselektion von der KI hat. Und genau das ist das Credo, was wir fahren. Wir wollen keine künstliche Intelligenzanwendung bauen, die Menschen ersetzen, sondern wir wollen die Arbeit und das letztendlich das Leben, je nach Anwendung, von Menschen mit Hilfe von KI besser machen.
Ja. Ja, da fällt mir gerade so ein, gerade so dieses Thema, dass die KI so eine Vorauswahl trifft, so im Bereich Studium, oft beim automatisiert überwachten Online-Prüfung zum Beispiel, wo die KI dann die Aufzeichnung auswertet und schon Hinweise gibt, na, da und da, da ist irgendwas seltsam und dann ein Mensch halt nochmal schaut, war das wirklich so an der Stelle, als dass sich jeder da wirklich jede einzelne Minute schon intensiv angucken muss und vielleicht einiges übersehen würde.
Überall, also aus Solidarität würde ich ungern eine KI schreiben, die Studierende bei Klausuren überwacht. Aber tatsächlich gibt es viele Szenarien, wo, sage ich mal, abnormales Verhalten in irgendeiner Form aufgedeckt werden sollte, was einen positiven Impact hat. Nicht zuletzt denke ich da zum Beispiel an Predictive Maintenance in Maschinen, in großen Werkhallen, vielleicht in irgendeiner Form unrund laufen und dass der Mensch übersieht und dann aber die KI Alarm schlägt, der Techniker kommt und den Stillstand vermeidet. Das wäre ein Use Case, damit kann ich besser schlafen, wenn ich mich darum kümmere, dann ist Geld gespart und ich habe niemanden verärgert.
Ja, ja. Also da gibt es sicherlich je nach persönlichen Vorlieben Anwendungen in ganz vielen Bereichen, wo noch einiges auch tatsächlich dann verbessert wird. Ja,
mir fällt keiner ein, wo es nicht geht.
Ja. Ja, bleibt spannend, auch die von dir angesprochenen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Also ich glaube schon, dass auch noch Menschen benötigt werden, ob genauso viele jetzt wird sich zeigen und wichtig halt dabei, denke ich auch, und das ist ja auch das, was die Fernstudierenden und Studierenden machen, halt da irgendwo mit der Zeit zu gehen und zu schauen, sich da auch künftig gefragte Qualifikationen dann halt anzueignen, um auch neue Tools dann nutzen zu können.
Auf jeden Fall. Es gibt ein schönes Zitat, mir ist leider missfallen, von wem. KI wird den Job, in Klammern nicht kurzfristig, nicht ersetzen, aber jemand, der KI anwendet, wird dann seinen Job übernehmen oder den ersetzen, wie auch immer. Also es ist eine Kernkompetenz, die man definitiv berücksichtigen sollte. Heute noch nicht unabdingbar, aber in den nächsten Jahren wird das Ganze immer heißer. Und das Schöne ist ja, dass, sage ich mal, von den Grundlagenforschenden ja auch Modelle entwickelt werden, die leicht bedienbar sind. Also wer das erste Mal ChatGPT genutzt hat als Beispiel, Siri, Alexa sind auch künstliche Intelligenzen. Mhm. Die sind vielleicht nicht ganz so stark und beeindruckend wie ChatGPT, aber wer das benutzt hat, der wird berichten, wie einfach das ging. Und genau das ist der springende Punkt. Künstliche Intelligenz, die gut ist, die ist auch einfach zu bedienen und kein Stretch. Deswegen sollte man sich unbedingt damit beschäftigen, sollte sich überlegen, in welcher Form kann ich es in meiner Arbeit oder vielleicht auch im Alltag nutzen, um Zeit zu sparen, um mir ein schöneres Leben zu machen, um weniger Kopfschmerzen zu haben und entsprechend mit der Zeit gehen. Fällt mir noch ein anderer Spruch ein, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Wahr ist es, genau. Ja, gehen wir noch mal ein bisschen zurück zur Statistik vom tatsächlichen Handwerkszeug. Und zwar für diejenigen, die jetzt sagen, ja, ich weiß noch nicht, ob ich mir wirklich solche Unterstützung von euch zum Beispiel dazu nehmen möchte, aber ich möchte gerne mir vielleicht gerade den Einstieg erstmal im ersten Schritt in die Statistik erleichtern. Hast du dann noch ein paar Tipps, wie man am besten vorgehen kann, um auch nicht zu erschlagen zu werden von der Komplexität, vielleicht nicht zu schnell vorzugehen? Oder gibt es auch Bücher, YouTube-Kanäle, von denen du sagst, ja, das ist auch wirklich so aufbereitet, dass du mitbekommen hast, das ist hilfreich?
Das kann ich nicht perfekt beurteilen aus dem Grund, weil mein Werdegang ein anderer war. Ich kenne natürlich viele YouTube-Videos, die ich aus meiner Linse jetzt als gut empfinden würde und auch gerne empfehlen würde, wenn man da konkret auf mich zugeht mit seinem Background. Aber ich kann nicht beurteilen, mit welchem YouTube-Video man sich das Ganze gut beibringt, weil ich es eben anders gemacht habe. Was ich aber definitiv jedem ans Herz legen kann, der sich mit Statistik, Data Science, Künstliche Intelligenz und all diesen programmatischen Themen tiefer beschäftigen möchte, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit Coursera gemacht. Neben Coursera gibt es sicherlich auch andere Portale, aber was die von klassischen YouTube-Videos in irgendeiner Form herabsetzt, das sind meist von Universitätsangestellten oder Dozenten Kurse, die für die eigenen Studenten erstellt wurden. Und auf Coursera stellt niemand einen Kurs ein, der nicht wirklich weiß, was er tut. Es gibt viele Professoren, die haben keinen großen Spaß und Freude an der Lehre und für die ist es eine Last. Auf Coursera tummeln sich die, die da richtig Bock drauf haben und wirklich richtig gute Kursmaterialien zusammenstellen. Und einen großen Teil von dem, was ich über Data Science und Machine Learning Programmierung weiß, habe ich mir durch Coursera angeeignet. Und da weiß ich auf jeden Fall, dass es sehr stark ist. Was die standardmäßigeren Sachen angeht und vielleicht wirklich das from scratch anfangen, was ist eine Statistik, was ist ein statistischer Test. Ich weiß, dass die Bücherreihe XY für Dummies stark ist und ich habe tatsächlich auch mal durch das Statistik für Dummies und auch Programmierung mit R oder Programmierung für SPSS mit Dummies, habe ich auch mal durchgeblättert und ich glaube, wenn ich jetzt von null anfangen müsste, ich glaube, ich würde zuerst so ein Buch in die Hand nehmen, weil es tatsächlich auch mit Humor geschrieben ist und sehr, sehr leicht verdaulich.
Okay, ja, da danke mal für die Hinweise. Einmal Coursera da mal zu schauen, auch in anderen Bereichen, die so in KI reingehen oder auch Informatik zum Teil sind ja auch recht stark. Oder auch diese für Dummies-Reihe, da gibt es sogar für die Psychologen, glaube ich, auch mittlerweile speziell nochmal Statistik für Psychologen.
Da gibt es noch und nöcher Bücher und die werden auch sehr, sehr gut lektoriert, dass das vom Stil her immer gut zusammenpasst und man in irgendeiner Form, wenn es denn möglich ist, da auch Spaß dran hat.
Ja, prima. Ja, wir kommen so langsam schon zum Ende unseres Interviews. Die Zeit ist schnell vergangen. Wir könnten, glaube ich, gerade zum Thema KI noch locker weitere Stunden füllen. Wie hat heute unsere Zeit schon fast vorbei. So zum Abschluss nochmal, wie sieht das aus? Wer jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte, ich stelle auch gleich die Website hier nochmal mit ein, steht auch in der Videobeschreibung unten dabei. Wie ist dann so der Ablauf? Man mit dir Kontakt aufnehmen und wie sieht es auch aus? Habt ihr Wartezeiten oder klappt das häufig? Du hast dein Netzwerk vorhin angesprochen, auch dass ihr da auch kurzfristig, wenn jetzt wirklich vielleicht auch schon die Frist irgendwo am Horizont ist, dann noch unterstützen könnt.
Ich habe noch nie jemandem gesagt, komm mal in einer Woche auf mich zu. Kann ja natürlich sein, dass ich erst am nächsten oder übernächsten Tag Zeit habe für ein Erstgespräch oder mir die Unterlagen in Ruhe anzuschauen. Aber selbst das passiert meistens doch schneller, als man es im Endeffekt erwartet. Und wenn ich schon weiß, bei mir brennt's, dann verweise ich da ganz freundlich an jemanden, von dem ich genau weiß, dass er es genauso gut macht und kann wie wir. Und über diesen Link, den du gerade, wenn ich das richtig gesehen habe, wenn mir das richtig angezeigt wurde, gepostet hast, da sind wir super gut zu erreichen. Da findet man unser Kontaktformular, meine Handynummer. Ich bin, wenn ich wach bin, habe ich das Handy mit Ton in der Hosentasche oder es liegt neben mir. Ich bin grundsätzlich sehr, sehr gut zu erreichen. Am liebsten nicht sofort per Telefon, sondern mit Absprache, worum es geht, dass ich mich da auch in irgendeiner Form drauf einstellen und vorbereiten kann. Aber bei wem es ganz eilig ist, natürlich auch gerne direkt mit einem kalten Anruf. Bin immer bereit.
Ja, super, Kai. Vielen Dank nochmal für die Info. Also auch da, wenn es mal die Zeit schon kurz vorm Ablaufen ist, einfach mal Kontakt mit euch aufnehmen, Problem schildern und dann schauen, wie ihr da und ob ihr da zusammenkommen könnt.
In den allermeisten Fällen kommen wir sehr gut zusammen.
Super. Ja, klingt gut. Ich danke dir. Empfehle auch da gleich nochmal auf eure Website schauen. Ich habe auch schon mitbekommen, bei LinkedIn bist du auch recht aktiv, da sich gegebenenfalls dann auch mal dir zu folgen, um auch zu verfolgen, was denn da noch so passiert. Vielen Dank, Kai, und einen schönen Abend noch für dich.
Den wünsche ich dir auch. Mach's gut.
Dankeschön. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder auch wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Wenn dann noch Fragen auftauchen, dann stellt die gerne in den Kommentaren und ich werde das an Kai weiterleiten und bekommt dann darüber auch noch eure Antwort. Meine Bitte zum Schluss noch einen Daumen hoch für das Interview, wenn es hilfreich war für euch. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke, dann gibt es eine Info bei weiteren Videos und Interviews rund um das Thema Fernstudium.